Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Zentren. Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lenny, der Praktikant beim Europe Direct Bremen und ich freue mich heute, euch zur mittlerweile vierten Folge unseres Podcasts Moin EU begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, das Thema Klimaanpassung, also wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Natürlich sitze ich hier nicht allein im Studio und habe zwei spannende Gäste dabei. Mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, warum ihr heute mit mir über dieses Thema sprecht?
Ja, gerne. Moin. Mein Name ist Marius Wittmann. Ich bin Fachreferent für klimaangepasste Stadterneuerung bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft hier im Land Bremen. Neben mir sitzt Vincent. Stell dich doch mal vor.
Ja, moin auch von mir, Vincent Möller. Ich arbeite in der Landeszentrale Klimaanpassung, auch bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft und bin für die Klimaanpassungsstrategie zuständig.
Super, freut mich, dass ihr heute hier seid. Und ich würde jetzt erstmal zuerst fragen, was versteht man überhaupt unter dem Begriff Klimaanpassung und warum ist diese überhaupt notwendig? Vielleicht haben ja manche Menschen noch gar nicht davon gehört. Deswegen wäre das ja mal interessant zu wissen.
Ja, du hast es gerade in deiner Anmoderation eigentlich auch schon gesagt, ne? Klimaanpassung, also Anpassung an die Folgen des Klimawandels, grenzt sich immer insofern ab als zum Klimaschutz. Als dass man sagt, beim Klimaschutz geht es um Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, um den Klimawandel zu verhindern. Klimaanpassung ist vielleicht wie so eine Reaktion darauf, ne? Das sind die Maßnahmen, um die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu bewältigen, zu vermindern. Man könnte es auch anders fassen, aktiver Klimaschutz macht Klimaanpassung unnötig. Hätten wir schon lange guten Klimaschutz betrieben, wäre vielleicht Klimaanpassung nicht notwendig. Warum Klimaanpassung aber auch wichtig ist, wir arbeiten bei den Klimathemen mit Zukunftsperspektiven, also mit sogenannten Szenarien. Es gibt Worst-Case-Szenario, ein sogenanntes Hochemissionsszenario, wo es heißt, wenn wir gar keinen Klimaschutz weiter betreiben, beziehungsweise in ein wieder fossiles Zeitalter eintreten, was kommt denn dann eigentlich für einen Klimawandel auf uns zu und welche Gefahren? Dann gibt es noch ein anderes Szenario, ne, weiter wie bisher, so ein softer Klimaschutz oder auch ein harter Klimaschutzszenario. Das sind so die Szenarien, die wir haben und dann gibt es dazu Betrachtungsräume, genau, bis 2050, bis Ende des Jahrhunderts macht man dann Modelle und überlegt dann, okay, welche Wirkung haben denn sozusagen die verschiedenen Emissionen eigentlich auf das Klima und welche Folgen gehen damit einher? Genau, und diese versuchen wir dann zu antizipieren und brechen die runter auf den Stadtraum. Das ist sozusagen jetzt hier in Bremen für die Klimaanpassung das Thema. Genau.
Also denkt man das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung immer zusammen oder macht man das komplett separat?
Es wird häufig zusammen verhandelt, definitiv. Es ist aber schon unterschiedliche Bereiche. Wir hier bei uns im Haus, wir haben eine Klimaabteilung, die Abteilung 4, wo ihr uns gerade abgeholt habt. Dann gibt es aber unterschiedliche Referate dazu. Es gibt immer das Klimaschutzreferat, es gibt die Wärmewendereferat und es gibt aber auch uns, Klimaanpassungsreferat. Genau, weil die Themenlagen doch schon etwas unterschiedlicher sind. Wie gerade schon gesagt, beim einen geht es ja um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und bei uns geht es halt darum, die Folgen zu antizipieren und entsprechend zu handeln. Genau, warum das sozusagen auch dringlich ist, eine gewisse Notwendigkeit hat, ist, wie in dem letzten Sachstandsbericht vom IPCC formuliert worden ist, dass ganz egal, welches Szenario wir eigentlich haben, ob wir schon einen harten Klimaschutz-Szenario fahren, bis zur Mitte des Jahrhunderts wird ein Klimawandel stattfinden. Darauf gilt es sozusagen jetzt auch schon zu reagieren. Und das sind sozusagen dann auch die Themen, die wir verhandeln.
Und welche klimatischen Veränderungen sieht man bereits heute und welche kommen noch auf uns zu? Also jetzt in dem Fall sprechen wir hier von Bremen, aber Bremen ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu der Gesamtsituation in Norddeutschland. Genau.
Ja, genau. Wir haben letztes Jahr den Klimareport für Bremen und Bremerhaven rausgegeben und ich kann euch ein paar Infos sozusagen daraus hier an die Hand geben. Ein Kollege fest ist immer so zusammen, im Land Bremen wird es wärmer und feuchter. Genau, also einerseits sehen wir seit 1881 eine Temperaturzunahme von 1,6 Grad im Jahresmittel, also sprich, wir gehen schon auf die 2 Grad zu. Wir haben mittlerweile Zeitreihen, die wir ganz gut auswerten können. Das macht die Kollegin von Vincent in der Landeszentrale und hat die uns neulich nochmal vorgestellt. Ne? Und dann sieht man da, dass sozusagen die wärmsten Jahre einfach in der letzten Dekade lagen, 2014, 2020, 2023 sind sozusagen die Jahre, wo die Temperaturen alle Rekorde sozusagen geknackt haben. Wir haben mehr Sommertage, weniger Frosttage. Die Temperatur steigen in allen Jahreszeiten. So, das sind Sachen, die man sehen kann aus den Zeitreihen, wenn man zurückschaut. Und die Zukunftsperspektive, wie ich es gerade schon einmal meinte, ist, wir schauen auch nach vorne, wir haben da Modellrechnungen, kann man sehen, dass sozusagen bei einem Klimaschutzszenario bis zum Ende des Jahrhunderts wir bei 1,1 Grad landen, also sprich, es wird sich schon auch was verändern, nur ein kleines bisschen. Bei einem Hochemissionsszenario sind wir mal bei 3,5 Grad zum Ende des Jahrhunderts und das hat dann schon sehr einschneidende Konsequenzen. Das Temperatur ist das eine, ne? Und ich meinte schon, es wird wärmer, es wird aber auch feuchter. Das sieht man auch in den Zeitreihen, die wir jetzt mit dem Klimareport rausgegeben haben. Also es gibt eine Zunahme des Jahresniederschlags um 94 Liter pro Quadratmeter seit 1881. Da hat man jetzt vielleicht nicht direkt so ein Gespür dafür, aber was man auf jeden Fall sagen kann, die Winter werden nasser, also es ist weniger Schnee, weniger Frost, ne? Es wird nasser und interessanterweise auch, dass der Frühling wird trockener, der Sommer wird sozusagen länger, also es verschiebt sich da etwas in den Jahreszeiten. Auch da gibt es einen langfristigen Planungshorizont. Wir haben für das Hochemissionsszenario schätzungsweise eine Zunahme von 8% bis zum Ende des Jahrhunderts des Regens. Also es ist jetzt vielleicht nicht die Welt, aber man sieht schon, es wird feuchter und es wird wärmer auf jeden Fall.
Und gibt es da jetzt auch Besonderheiten in Norddeutschland oder auch in Bremen, die vielleicht in anderen Regionen Deutschlands oder Europas jetzt so nicht zutreffen sind? Zum Beispiel sowas wie Hochwasser?
Mhm. Ja, genau, Hochwasser. Also vielleicht noch ein Satz vorweg. Also mit steigenden Temperaturen haben wir natürlich die Situation, dass es zu Extremwettersituationen kommt. Und das ist erstmal weltweit, europaweit so anzufinden. Ne? Es wird wärmer, also haben wir längere Hitze oder haben wir Hitzesituationen, wir haben Dürreperioden. Es kommt aber auch zu Starkregen als Folge der Klimaveränderung. Und das ist natürlich besonders relevant für einen Stadtstaat, wie Bremen es ist. Also hier trifft sozusagen die Veränderung, die Hitze und der Starkregen auf einem hoch versiegeltes Terrain und damit muss man erstmal irgendwie umgehen. Gleichzeitig gibt es so die Hitzeinsel-Effekte in Städten, die auch noch irgendwie Auswirkungen haben auf die Bevölkerung. So, und jetzt im Speziellen für Norddeutschland und in Bremen nochmal spezieller. Wir sind im Einzugsbereich der Nordsee, im Einflussbereich der Nordsee. Bremen ist tideabhängig, sprich durch die Zunahme der Temperatur wird es auch einen Anstieg des Meeresspiegels geben und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Hochwasser oder generell die Pegelstände hier an der Weser. Also sprich, man kann davon ausgehen, dass man bis zum Ende des Jahrhunderts knapp einen Meter dazu rechnen muss bei den Hochwasserpegelständen, was schon ein ganz schönes Ding ist, wenn man mal überlegt, dass hier alles eingedeichtes Gebiet ist. Und das ist so eine der zentralen Herausforderungen, denke ich, für Norddeutschland. Also das gilt für die Nordsee, aber auch für die Ostsee sind da sozusagen die Einflussbereiche der Meere und der Meeresspiegelanstieg schon auch einfach eine Herausforderung.
Okay, für diese Klimaanpassung muss man ja auch einiges machen. Wir sind ja der Moin EU-Podcast und da gibt es ja auch einige Sachen, die Europäische Union in diese Richtung bewegt und versucht zu fördern. Könnt ihr oder kannst du mir etwas darüber sagen, wie denn vielleicht sogar Leitlinien der EU aussehen oder was die EU vielleicht plant, was uns betrifft?
Also ich glaube, dafür zu sprechen, was die EU insgesamt plant, ist ein bisschen kompliziert, weil das natürlich ein riesiges Gebiet ist und fast, wie gesagt, Klimaanpassung betrifft alle Themen, alle Sektoren. Was die EU macht, ist ein großes Programm, ist das Mission on Adaptation, wo man die EU das Ziel hat, bis 2030 150 Regionen, also das Land Bremen zum Beispiel als Region zu einer Klimaresilienz zu bringen und zu unterstützen. Das ist eines der großen Flaggschiffe, wo es viel Unterstützung gibt. Förderprogramme über die Horizon-Förderprogramme, die in diese Richtung ausgerichtet werden. Also die EU ist ja so vielfältig und es gibt so viele Förderprogramme in dem Bereich. Bremen hat ein großes EFRE-Förderprogramm, zentrales Umsetzungsprogramm Klimaanpassung, wo wir 8 Millionen von der EU bekommen, um Klimaanpassungsprojekte in Bremen fördern und realisieren zu können. Also zu sagen, es gibt Interreg-Projekte, an denen wir beteiligt sind, die vor allem darauf abzielen, Klimaanpassung ist für viele Regionen und Städte trotzdem neu. Also das ist immer was, wo man abweicht von der Norm und wo es viele Austauschformate gibt. Und das ist was besonders Gutes, weil man dann nicht nur über sozusagen den Nachbarn guckt, sondern auch mal europäisch, was machen andere Länder, sich austauscht, voneinander lernt. Das sind so Formate, die sehr stark gefördert werden von der EU. Also die EU macht viel, um dieser Vielfalt zu unterstützen auch Austauschformate zu machen. Was die EU noch macht, ist, muss man sagen, investiert in Datenbereitstellung. Also gerade das Copernicus-Programm, Satellitendaten, also dass man der digitale Zwilling der Erde, also zu versuchen, die Klimamodellierung voranzubringen. Das ist ein Thema, wo die EU, glaube ich, weltweit führend ist und sehr stark ist und wo wir auch darauf zugreifen und im Austausch sind. Das sind so die, man kann die Ziele nicht so ganz kurz in so einem Podcast zusammenfassen, glaube ich. Dafür gibt es mehrere Strategiepapiere, die man studieren müsste. Aber so ganz kurz gesagt, und das so ist das schon ein sehr wichtiges Thema für die EU und das merken wir auch.
Würdest du denn sagen, dass das dann dass die EU bei dem Thema sehr wichtig ist, oder ist es doch am Ende eher so ein nationalstaatliches bzw. Bundesländer-Thema?
Nee, die EU ist da schon ein wichtiger Rahmengeber, finde ich. Also das ist, man merkt das bei der Klimaanpassung, dass man da keine Ebene so richtig verlieren kann und nicht weniger oder wichtiger ist oder weniger wichtig. Das ist von der EU, die viel Rahmen setzt, die mit ihren Risikoanalysen, mit Vorgaben auch macht, also zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen in Bremen hat jetzt mittlerweile Klimarisikoanalyse mit, das ist eine Vorgabe der EU, da merken wir die EU sehr stark, dass sie die Unternehmen dabei unterstützt und sagt, guckt euch den Klimawandel an, guckt, wie seid ihr betroffen, bereitet euch darauf vor, das ist eine EU-Vorgabe, ganz einfach. Das merken wir an der Stelle. Der Rahmen wird von der EU da gesetzt und das ist was Gutes. Das ist auf der Nationalstaatsebene dann mit der Bundesanpassungsstrategie und Bundesanpassungsgesetz. Und das gibt dann auf der Länderebene, das Land Bremen setzt diese Sachen um und bewegt sich in diesem Rahmen. Und dann kommt die Kommune und die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven, die es dann viel umsetzen, also vor Ort. Und man kann das nicht voneinander trennen. Also das ist ganz klar, Klimaanpassung ist so ein Multilevel Governance und da kann man nicht die eine Ebene ohne die andere denken. Von daher ist die EU schon ein sehr guter Rahmen und wie gesagt, bringt halt viel voran und bringt auch viel Geld mit, muss man auch sagen, und bringt Wissen voran. Also ist da schon ein wichtiger Akteur. Das merken wir schon auch. Also man könnte ja sagen, als Stadtgemeinde Bremen haben wir nicht so viel Kontakt zur EU, aber wir sind relativ viel da in Programme involviert und gucken, was da passiert, welche Daten kommen da. So, das ist schon ein wichtiger Akteur.
Du hast ja gerade eben schon ein paar Projekte genannt, die auch Bremen betreffen. Was würdest du denn sagen, sind gute Beispiele, wo in Bremen oder Norddeutschland, Nordeuropa Klimaanpassungsprojekte gefördert werden?
Also wir können, glaube ich, zwei Projekte ein bisschen hervorheben. Das ist einmal das schon angesprochene Pathways to Resilience. Da stehen wir so ein bisschen am Anfang noch. Da kann ich ein bisschen was zu sagen und dann kann Marius vielleicht was zum konkreten Vor-Ort-Projekt Biodiverse Cities was sagen, was, glaube ich, ganz spannend ist. Pathways to Resilience ist ein Projekt, eigentlich ein größeres Horizon-Projekt mit Regionen. Im Moment sind es 39 oder 40 Regionen, die sich daran beteiligen, die dann so einen Subgrant kriegen. Also beim Bremen-Grip kommt 220.000 Euro. Da geht es vor allem darum, nicht investiv, also was voranzubringen, sondern sich konzeptionell nochmal, also Klimarisikostrategien zu entwickeln. Und auch da ist es so, dass das eigentlich ganz interessant, dass bei diesen 39 Regionen, die sind aus ganz Europa zusammengewürfelt, ganz unterschiedlicher Stand sind. Das sind manche Regionen, die fangen gerade erst an mit Klimarisiko und Klimaanpassung und sind da wirklich in den Startlöchern. Und Bremen, muss man sagen, ist schon relativ lange dabei und hat viel Erfahrung in dem Bereich. Bei uns geht es dann mehr so darum, nochmal zu konkretisieren. Wir nutzen dieses Pathways to Resilience-Programm, um Handlungskonzept Schwammstadt voranzubringen. Also ein sehr spezifisches Thema, wo wir sagen, da haben wir noch Handlungsbedarf und brauchen auch noch ein Konzept und wollen das einbringen. Und dieses Pathways to Resilience Programm ist, dass man sich miteinander austauscht. Es gibt Unterstützungsformate und Austauschformate. Funktioniert mittlerweile online total gut. Also man kann sich dann einklinken, wo man entweder zu bestimmten Themen sich austauscht mit anderen Regionen. Manche sind verpflichtend, wo man sich dann auch in Person trifft. Aber da steht dieser Fokus im Vordergrund, ja, dass wir alle da noch lernende Regionen sind und voneinander lernen und austauschen und gucken, wie kommt man voran. Und manche Regionen sind halt weiter, wie Bremen, zumindest konzeptionell und bei der Datenbereitstellung, und tauschen sich dann halt aus mit Regionen aus Rumänien zum Beispiel, die da noch nicht so stark sind. Und auch wir lernen natürlich dabei von so European Champions wie Kopenhagen oder Paris, wo man hinguckt und sich dann davon auch Sachen abguckt und guckt, wie machen die das. Und Biodiverse Cities ist das andere, das ist ein Interreg gefördertes Projekt, was vor allem darauf abzielt, hier im Stadtraum was zu bewegen. Und da sieht man nochmal diese Verschränkung von der EU-Ebene bis zur lokalen Umsetzung. Da kann Marius aber besser was zu sagen.
Genau, dann leg mal los. Also worum geht's denn bei Biodiverse Cities?
Ja, genau, schön anmoderiert schon einmal. Biodiverse Cities, genau, ein EU-Interreg-Projekt aus dem Nordseeraum. Biodiverse Cities befasst sich mit dem Thema der sogenannten naturbasierten Lösungen, sprich Maßnahmen der grünen Klimaanpassung, die man in die Stadtstruktur einbauen möchte. Naturbasierte Lösungen fassen sozusagen Maßnahmen für den Erhalt der Biodiversität, Klimaschutz und der Klimaanpassung zusammen und setzen dabei auf die sogenannten Ökosystemleistungen, sprich also das, was die Natur bereitstellt, ne? Schutz vor Witterung, Verschattung, Kühlung, CO2-Speicherung, Wasserretention, irgendwie so. Das sind so die Themen, das sind Ökosystemleistungen, die versucht man mit naturbasierten Lösungen sozusagen nachzuahmen. Und das ist sozusagen das Innovative bei Biodiversities, dass man sagt, man nimmt die naturbasierten Lösungen, pflanzt sie in den Stadtraum ein und versucht dadurch dem Klimawandel Paroli zu bieten und das als Klimaanpassungsmaßnahmen zu nutzen oder auch um Biodiversität zu fördern. Ich verkaufe es immer so, dass wir qualitativ hochwertige Grünräume im Stadtraum schaffen wollen und genau, und dazu hat Biodiverse Cities gewisse Challenges definiert. Es gibt einmal die Nature-Based Solution Challenge, also die Herausforderung für naturbasierte Lösungen. Also wie kriegen wir dieses hochwertige Grün überhaupt in den Stadtraum rein? Welche Ansätze gibt es da? Dann gibt es die Social Challenge. Wie können Bürgerinnen und Bürger von der Natur und diesen naturbasierten Lösungen eigentlich profitieren? Und die Governance Challenge, ne? Also sprich, wie kriegen wir diese konzeptionellen Ansätze eigentlich in den Korpus der Stadtverwaltung mit integriert. Das sind so die Aufgaben, an denen arbeiten wir. Biodiverse Cities läuft seit 2022, läuft jetzt noch bis 2026. Hat so, ja, jetzt die verschiedenen Themen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen, wie wir hier in Bremen arbeiten.
Mich würde zum Beispiel interessieren, was ist so eine konkrete Maßnahme, die dir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist in Bremen zum Beispiel?
Also in Bremen satteln wir mit dem Projekt auf Erkenntnisse aus unserer Potenzialstudie zur Klimaanpassung im Stadtteil Gröbling auf. Also wir haben zusammen mit der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung und dort mit dem Referat der Stadterneuerung eine Studie gemacht für den Stadtteil Gröbling und dort einmal sozusagen die Klimathemen, Hitzebelastung, Starkregen, Belastung runtergebrochen auf den Stadtteilraum und haben da gewisse Fokusräume definiert. Ne? Wo sind jetzt eigentlich, wo kumuliert sich jetzt diese ganze Betroffenheit vom Klimawandel in dem Stadtteil und das auch noch gepaart mit einer sozialräumlichen Indikatorik, also wo ist die Bevölkerung ärmer, wo ist die Baustruktur schlecht, und daraus haben wir sozusagen Fokusräume definiert und in diesen Fokusräumen, zwei kamen dabei für uns raus, Lindenhof und ein Gewerbegebiet Riedemann-Reier-Straße, und beides sind jetzt sozusagen unsere Aktionsräume, unsere Piloträume, in denen wir jetzt die verschiedensten Grünmaßnahmen erproben. Das kann sein, dass es einfach bedeutet, in einem hochversiegelten Straßenraum Bäume zu pflanzen und Tiefbeete, also einfach tiefer gelegte Beete, in denen diese Bäume stehen, die dann halt ermöglichen, dass das Wasser bei Starkregensituationen da versickern kann. Sonst würde es in die Kanalisation gehen. So, ne? Und Versickerung, wir wollen irgendwie den Grundwasserpegel weiterhin halten. Wir wollen Verdunstungskühlung in dem Straßenraum haben und Verschattung durch Bäume ermöglichen. So, ne? Und also das ist sozusagen eine ganz konkrete Aufgabe. Man kann auch darüber hinaus, das ist eine andere Idee, dass man einen grünen Korridor durch den Ortsteil Lindenhof entwickelt. Sprich, man verbindet verschiedene Grünräume zu einem qualitativ hochwertigen Grünraum, der dann verschiedene kleine Elemente zur Förderung der Artenvielfalt hat. Das sind dann so einfach verschiedene Strauchstrukturen, verschiedene Arrangements von Steinen, von Gräsern, aber auch vielleicht Feuchtgebieten, so, die dann sozusagen einfach auch der Artenvielfalt dienlich sind und gleichzeitig ja, die Qualität steigern vor Ort und irgendwie auch eine Art grüne Lunge für den Stadtteil bereitstellen. Das sind die Themen, die wir in Gröbeling gerade an den Start bringen.
Und wie genau ist da so der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Biodiversität? Sorry.
Ja.
Ist das so eine Einbahnstraße, das heißt, der Klimawandel zerstört einfach nur die Diversität oder bringt uns auch mehr Biodiversität etwas gegen den Klimawandel?
Ja, genau das. Also einerseits muss man vielleicht sagen, dass die Biodiversität oder ein intaktes Ökosystem einfach eine Grundvoraussetzung ist, ne, damit wir einen guten Klimaschutz betreiben können und vielleicht auch einfach eine gelingende Klimaanpassung haben. Ne? Also ein intakte Wälder sind die grüne Lunge und versorgen uns mit CO2. Holzt man diese ab, dann verstärkt man den Klimawandel. Also genau das, was du sagst. Das kann man, glaube ich, so schnell runterbrechen. Es ist halt dahingehend halt wichtig, dass wir diese Ökosysteme schützen und sie auch weiterhin zur Verfügung haben, um halt genau gewisse Leistungen dieser Ökosysteme abrufen zu können. Das ist die Luftreinhaltung, das Kühlen, das Verschatten, das hatte ich gerade schon gesagt. Und das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, dass wir die Artenvielfalt garantieren und auch weiterhin schützen. Gleichzeitig haben wir das Problem mit dem voranschreitenden Klimawandel, dass er auch einen Effekt hat auf das Artensterben. So, das ist zwar nicht nur der Klimawandel, aber auch ein Faktor. Und damit gehen halt Veränderungen, Klimaveränderungen gehen auch Veränderungen in der Biosphäre einher. So, ne, invasive Arten fühlen sich hier vielleicht auf einmal wohler als vorher. Und das, genau, vielleicht der Borkenkäfer, ne, ist auch so ein Beispiel, der irgendwie einfach die Bäume großartig anfallen kann, weil diese gestresst sind durch die Hitze und damit dann auf einmal Wälder verloren gehen. So, das ist vielleicht so der Zusammenhang von Klimawandel und Biodiversität und wie wir daran arbeiten müssen.
Und das Projekt wird ja von der EU gefördert durch den Interreg North Sea. Wie genau funktioniert das? Also stellen die einfach Gelder zur Verfügung und man macht dann das Projekt, was man gern machen möchte, oder geben die Vorgaben? Genau.
Wir sind ein EU-Interreg-Projekt, sprich, das ist dann immer ein Projektkonsortium aus verschiedenen Städten und Regionen aus dem entsprechenden Programmgebiet. Hier jetzt der Nordsee-Programmraum. Also wir haben Partner, wir sind, glaube ich, 8 City-Partner insgesamt. Die reichen von Bergen in Norwegen über Växjö in Schweden, Aarhus, Dänemark, Hamburg ist dabei, wir Dordrecht in den Niederlanden, Hasselt in Belgien, Lille und Brest in Frankreich. So, das ist sozusagen einmal die ganze Nordseeküste von oben bis unten entlang. Das sind die verschiedenen Städte. Und dann gibt es häufig einen Lead-Partner, das ist in diesem Fall Dordrecht, die Stadt Dordrecht in den Niederlanden. Und gemeinsam baut man dann ein Projekt sozusagen um die Themen, die man voranbringen möchte. Hier in dem Fall geht es viel darum, lebenswerte Städte. Das war so der Grundtenor. Und was braucht man dafür, um sozusagen ein gutes Stadtleben weiterhin auch ermöglichen zu können in Zeiten des Klimawandels. Und so kam man dann sozusagen auf diesen Wink zu Biodiverse Cities, dass man nochmal fokussiert auf die naturbasierten Lösungen schaut. Für das Projekt an sich, das ist halt ein Förderprojekt, es gibt eine 60% Förderquote der EU. Wir sind mit roundabout 5,5 Millionen Euro Gesamtprojektvolumen am Start. Genau, die Bremer Partner, also es sind ja nicht nur wir, diese naturische Behörde, sondern auch noch die Bremer Umweltberatung und noch die Universität Bremen mit dem ATEC Nachhaltigkeitsinstitut. Zusammen sind wir bei roundabout 1 Million Euro, die wir als Fördermittel bekommen und sozusagen unsere Themen jetzt setzen und voranbringen, wie wir die grüne Klimaanpassung, die naturbasierten Lösungen auf Stadtebene ausrollen können. Genau.
Okay, das klingt echt super. Und was würdest du sagen, ist so das langfristige Ziel, also wo würdest du oder wo sollte das Projekt in, sag ich mal, vielleicht 10 oder 20 Jahren hinführen, wenn es alles optimal läuft?
Bis alles optimal läuft. Also erst muss man erstmal sagen, Biodiverse Cities läuft bis 26, bis Ende 26, dann ist das Projekt zu Ende. Natürlich haben wir die Ambition, die Aktivitäten zu verstetigen. Also Vincent, du hast es so oft genannt, das ist Interreg sind Programme, die investitionsvorbereitend sind. Also man schafft Grundlagen, um danach tatsächlich investiv in den Stadtraum zu investieren können und vielleicht auch eine Veränderung oder definitiv Veränderung im Stadtraum voranzutreiben. Also wir werden an dem grünen Korridor-Konzept für Lindenhof weiter dran festhalten, sind da ja auch gerade schon dabei, so kleine experimentelle Beteiligungsformate zu machen durch unser Pop-up-Grün. Das sind Themen, die wir definitiv verstetigen werden. Das ist aber vielleicht auch immer so ein Problem sozusagen in dieser Investition aus EU oder generell. Ne? Man hat halt Projektförderung und muss dann halt schauen, wie es danach weitergeht. Glücklicherweise haben wir die Biodiversitätsstrategie, ist jetzt veröffentlicht, des Landes Bremen. Da drin finden sich sozusagen auch Ansätze aus Biodiverse Cities drin wieder. Auch die Klimaanpassungsstrategie, jetzt bald, glaube ich, veröffentlicht. Da drin finden sich auch wieder Maßnahmen zu naturbasierten Lösungen wieder. Also sprich, man kann jetzt sozusagen aus diesen Prozessen Themen in Strategiepapiere setzen, die dann in Zukunft weiter bearbeitet werden. Also Biodiverse Cities wird es, glaube ich, in 20 Jahren so nicht mehr geben, aber die Kernthemen werden dann idealerweise realisiert und ausformuliert sein.
Okay, super, dann drücke ich da auf jeden Fall die Daumen. Das Thema Klimaanpassung ist ja sicherlich nicht immer das Einfachste und es gibt ja bestimmt auch Herausforderungen bei dem Thema. Zum einen wäre es doch mal interessant zu hören, was ihr für Herausforderungen generell seht und ob es da vielleicht so auf verschiedenen Ebenen irgendwelche Hürden gibt, die euch oder das Thema Klimaanpassung blockieren.
Ja, vielleicht kann ich da nochmal dran anschließen, auch an sozusagen die Erfolgsgeschichte von Biodiverse Cities, wie wir sie uns für die Zukunft erhoffen. Also eine Herausforderung ist, dass Klimaanpassung, hatte ich ja schon gesagt, meistens damit einhergeht, dass wir einstudierte Abläufe verändern müssen. Also dass wir vom ganz normalen Straßenbau, der Asphalt irgendwie hinbringt, dazu hinkommen, wie können wir Wasser in der Straße halten, wie können wir das begrünen. Und da sind so Projekte wie Biodiverse Cities so Pilotmaßnahmen. Und die Herausforderung, vor der, glaube ich, nicht wir, sondern, glaube ich, fast alle europäischen Städte und Regionen stehen, ist, wie kriegt man das in das normale, neue Normale? Also, dass Klimaanpassung nicht irgendwas ist, was man immer sagt, ah, das ist jetzt ein Pilotprojekt oder ein Förderprojekt und das ist Klimaanpassung, sondern dass wir am Ende gar nicht mehr über Klimaanpassung sprechen, sondern dass das irgendwie eine Normalität wird. Das heißt, dass das sozusagen, und das bedeutet, dass das im Denken ankommen muss, nicht nur bei der Bevölkerung. Ich glaube, da ist es weitgehend, also das Problembewusstsein ist das, was wir ändern müssen. Dafür ist der Klimaanpassung, glaube ich, einfach schon genug da. Wir haben es ja in den letzten Wochen mit dem Trockenheit direkt gemerkt. Also das Jahr fängt sofort so an, wir sehen die Starkregenereignisse in Italien und so. Aber was bedeutet das, wie wir das jetzt, was müssen wir denn verändern? Also was müssen wir anders machen, uns darauf einzustellen? Und da sind wir gut dabei, mit Pilotprojekten Antworten zu finden und zu entwickeln, aber die müssen sich auch in die Fläche entwickeln. Und das bedeutet, dass man das in den Köpfen von Planern angekommen sein muss. Das bedeutet aber auch nicht nur ein Bewusstsein zu haben, weil das ist oft da, aber was heißt denn Bewusstsein? Weil Planer, also Straßen- und Stadtplanung funktioniert oft nach Normen und Regelwerken. Also es muss auch umgesetzt werden in neue Normen und das ist nicht so total spannend auf den ersten Blick, aber das ist halt das, wie unsere Gesellschaft oft funktioniert, dass man das in Regelwerke integriert und sozusagen auch sagt, was bedeutet denn eine wassersensible Stadtentwicklung für den Straßenbau? Wie muss das Profil sein? Wie breit muss die sein? Wie viel Grün muss dahin? Solche Sachen zu verstetigen und zu standardisieren, das ist so die größte Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Zusammen ein bisschen mit dem lieben Geld, dass es relativ viele Förderprogramme für Pilotprojekte gibt. Da sind wir eigentlich immer ganz gut dabei, auch in Bremen die einzusammeln. Und dann ist es aber eine Frage, wie, ja, ein ganz einfaches Beispiel, bei Biodiverse Cities pflanzen wir dann neue Bäume und diese neuen Bäume, das Pflanzen, das kriegt man finanziert darauf, aber die müssen unterhalten werden. Also Bäume ist eine Unterhaltung. Also wir wollen immer mehr Grün in der Stadt, das ist ja auch super. Aber gleichzeitig wächst nicht unbedingt das Budget für Grünpflege mit. Also das kostet einfach auch Geld, immer mal so. Und entweder braucht man da eine Umverteilung, dass man andere Schwerpunkte setzt, oder man muss neue innovative Lösungen finden. Hamburg hat einen Naturcent erfunden, wo man einen Teil von der Grundsteuer von neuen Entwicklungen in Grünflächen steckt, das ist auch eine große Herausforderung, so einen Finanzmechanismus zu finden und das dauerhaft zu finanzieren, weil Klimaanpassung kostet auch einfach Geld. Also das ist nicht nur der Deichbau, das ist nicht nur die Bäume pflanzen, sondern die auch unterhalten. Ja, das sind so die größeren Herausforderungen, wo wir stehen. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Also das ist aber das sind so die nächsten Schritte, die wir jetzt gehen wollen. Und das sehen wir auch von anderen Städten und Regionen. Das sind auch diese Austausche bei Biodiversities oder Green Dance ist ein anderes Interreg-Projekt, in dem wir beteiligt sind. Da sind wir ganz gut unterwegs, aber das sind auch schon große Bretter. Und dann gibt es natürlich nicht nur diese Herausforderungen, sondern wir haben eine Mobilitätswende, wir haben eine Wärmewende. Also wir sehen ganz viel Bewegung in allen Bereichen drin und das zu harmonisieren und zu sagen, was ist denn wichtig und wie funktioniert das denn eigentlich in den Abstimmungsprozessen, also in den Governance-Modellen, das ist nicht ganz trivial, sich einfach da neu zu organisieren und zu sagen, von so einem alten Modell, wo sich das alles eingespielt hat, dahin zu kommen und zu sagen, diese ganzen neuen Herausforderungen oder vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das zu einem normalen Alltag zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Geduld mitbringen. Also das ist einfach sowas, das ist auch vielleicht so der tägliche Frust, den man hat. Wie kann man damit umgehen, wenn manchmal nicht so Sachen funktionieren und alle mitziehen? Das funktioniert oft gut, aber an manchen Stellen ist es einfach auch so, dass man sagen muss, das dauert halt einfach. Also mal so ein, wir sprechen ja manchmal von transformativer Anpassung. Das ist sozusagen die Kategorie von Klimaanpassung, wo man sagt, wir verändern sozioökonomische und soziale Grundlagen. Das macht man nicht von heute auf morgen. Also sich eine neue Gesellschaft und irgendwie neu zu organisieren, das ist einfach Sachen, wo man ein bisschen Geduld mitbringen muss.
Würdest du aber sagen, dass das Thema Klimaanpassung vielleicht auch ein bisschen einfacher für den Großteil der Gesellschaft zu verstehen ist, als zum Beispiel Mobilitätswende? Weil es gab ja gerade in den letzten Jahren sehr viele Debatten, nachdem das Klimathema ja ein sehr hohes, also sehr beliebt war zeitweise, ist es ja jetzt mittlerweile wieder sehr hart umkämpft. Und würdest du sagen, dass das bei Klimaanpassung auch ein Problem ist, das mit den Menschen zu debattieren, dass jetzt hier neue Grünflächen entstehen müssen? Oder habt ihr es da vielleicht ein bisschen einfacher?
Ich glaube, nicht einfacher und schwerer als die anderen, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist genauso schwierig und kompliziert im Einzelfall. Ich weiß nicht, Marius, du bist ein bisschen näher dran in der Praxis, kannst gerne nochmal ergänzen. Also es gibt sicherlich manchmal so ein bisschen schwierigere Herausforderungen. Ja, wir stehen immer davor. Also wir haben immer das ganz bekannte Beispiel, das kann Ihnen jede Stadt erzählen, ist, wir machen, also das ist auch aus europäischer, das ist sozusagen, jede Stadt berichtet das, wenn wir neue Bäume in die Stadt bringen wollen, dann nehmen wir meistens Parkplätze weg, weil Fahrradwege nehmen wir nicht weg. So, also das heißt, wir nehmen das dem Auto weg. Das finden erstmal alle so lange gut, bis der Parkplatz vor der eigenen Haustür oder vor dem eigenen Geschäft wegfällt. Und das kennt man in jeder Stadt, in jeder lokalen Zeitung, sobald Parkplätze irgendwo wegfallen, wird das heiß diskutiert. Meistens sind das so Grundsatzdiskussionen, ist mein Gefühl, wenn man da mit den Leuten redet und sagt, also die Straße ist ja komplett versiegelt, wir wollen nicht alle Parkplätze wegnehmen, wir wollen es auf ein gesundes Maß bringen und wir wollen dafür ein paar Bäume reinbringen, ein bisschen mehr Grün. Also wenn man die Leute mitnimmt, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Von daher stehen wir da, glaube ich, vor genau den gleichen, also es ist nicht einfacher oder schwerer als alle anderen Themen. Aber Marius, du bist ein bisschen näher dran.
Ja, das Beispiel mit den Bäumen in der Straße und den wegfallenden Parkplätzen ist genau das, was wir im Lindenhof bei Biodiversities machen. Und genau da haben wir auch Anwohnerbeteiligung gemacht, standen in der Straße und haben einen Entwurf gehabt vom Amt für Straßen und Verkehr, wie viele Stellplätze jetzt hier wegfallen und was dafür an Qualität in den Raum reinkommt, nämlich 4 Stellplätze fallen weg für 4 Bäume und eine Straßenquerung. Und das war tatsächlich so. Erstmal kam die Frage auf, warum denn hier bei uns? Und wenn man dann aber Antworten formuliert, einfach auch da ist und einfach im Austausch bleibt, dann löst sich das relativ, oder hat sich da zumindest relativ schnell aufgelöst und dann auch einigermaßen wohlwollend wurde das dann auch aufgenommen. Natürlich kommen dann so Fragen, ne? Wer unterhält das, wer pflegt das und wer macht mir eigentlich das Laub aus der Regenrinne, vom Dach? Das sind dann so Themen, die man dann, ja, da muss man dann vielleicht gemeinsam überlegen, dass man sich eine Leiter holt und irgendwie da das Laub einmal rausholt. Genau, also ich finde es so im täglichen Doing tatsächlich manchmal etwas zweckdienlicher oder etwas einfacher in der Beschreibung, denn mittlerweile merkt man einfach die Folgen des Klimawandels hier und da. Die Sommer werden heißer, sie werden länger. Starkregen vorletztes Jahr war extrem hier in Bremen mit die Wümme, die über die Ufer tritt und so weiter. Also ich habe auch das Gefühl, die Leute haben dafür mittlerweile ein gewisses Gespür und können die Zusammenhänge sehen und haben nicht so Lust auf sozusagen den großen Verlust, den Qualitätsverlust, der damit einhergehen mag. Ich glaube, die große Aufgabe ist es dann schon jetzt sozusagen dieses Bewusstsein über den Klimawandel auch in Aktion zu übersetzen und auch in ein Verständnis, dass wir den Stadtraum ändern müssen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, den ich noch dachte für die Herausforderung. Daran müssen wir definitiv arbeiten. Also dass einmal diese Vermittlung von Wissen über Klimawandel und seinen Folgen und aber auch was notwendig ist zu tun. Also da sehe ich doch auch schon noch Potenzial nach oben. Ja.
Okay, dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage so ein bisschen in die Zukunft an euch. Wenn wir jetzt in die nächsten 20, 30 Jahre gucken, wie würdet ihr euch die optimalen Städte oder die optimale Klimaanpassung vorstellen? So ein bisschen Utopie. Was wäre so euer Wunsch so in den nächsten 20, 30 Jahren?
Du meinst, wenn man jetzt so eine Bild-KI einmal so promptet und sagt, mach mal eine Vision von der klimaangepassten Stadt in 20 Jahren. Ich glaube, dann kriegt man meistens ein Bild einer total durchgrünten Stadt, die modernistisch aussieht. Und ich glaube, das ist das, womit wir auch arbeiten. Also die Klimaanpassung in Städten ist vor allen Dingen erstmal die grüne Klimaanpassung, sprich mehr grüne Räume, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, ne? Regenwasserrückhaltesysteme, Regenwassernutzung, Grauwasseraufbereitung. Das sind sozusagen alles die Themen, die wir eigentlich sehen wollen aus einer fachlichen Brille für die Zukunft, die wir umgesetzt sehen haben wollen und die natürlich mit vielen Fragestellungen wie einhergehen von rechtlicher Natur, von Verantwortlichkeiten und so weiter. Das sind alles Themen, die man bearbeiten muss. Ich glaube, ganz konkret kann man sagen, haben wir für die nahe Zukunft mit Klimaanpassungsstrategie, die kommen wird, eine ganz gute Grundlage des Handelns. Es wird auch jetzt zeitnah ein Prozess losgestoßen werden für die Gestaltung von Bremen zur Schwammstadt, ein Handlungskonzept für das Land Bremen. Genau, und dann gibt es auch sowas wie die Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung des Bundes, wo man jetzt wirklich, glaube ich, auch in naher Zukunft sehen wird, dass die Themen nochmal eine andere Gewichtigkeit kriegen und wir dann sehen werden, wie das ausgestaltet werden kann, so auf der jeweiligen Ebene.
Also du hast jetzt vor allem die baulichen Maßnahmen so ein bisschen angesprochen und finanzielles. Ich glaube in 20 Jahren, 2045, jetzt ist es ungefähr kurz nach eins, dann würden wir jetzt wahrscheinlich in die Siesta gehen. Ich glaube, wir müssen 2045 ein bisschen unser Verhalten anpassen. Das ist auch ein Teilbereich, den man manchmal vergisst bei Klimaanpassungen. Es geht dann nicht nur um, wir können nicht alles mit baulicher, also wir können nicht nur den Klimawandel damit begrenzen oder die Folgen dadurch, dass wir alles begrünen. Das ist sicherlich sinnvoll und auch für Biodiversität. Wir müssen uns aber auch ein bisschen darauf einstellen, auf unser Verhalten und verändern und selber tätig werden, aktiv werden. Dazu gehört zum Beispiel im Sommer, gut, da sind wir noch nicht ganz, aber dass man sich an Hitzeereignisse anders anpasst, dass wir uns ein bisschen unseren Tagesroutinen vielleicht einstellen, Ernährung ein bisschen anpassen. Ja, also der Klimazwilling von Bremen, das ist je nachdem, wo man guckt. Klimazwilling bedeutet, welche Stadt ist sozusagen das zukünftige Klima, das es jetzt schon hat. Das wäre Bordeaux oder Bilbao, also so Nordspanien, nicht ganz verkehrt, aber da muss man sich halt auch anpassen. Und so, das ist nochmal ein Bereich, wie du gesagt hast, in 20 Jahren würde man sich wünschen, dass man nicht von Projekt zu Projekt denkt, sondern dass Klimaanpassung wirklich das neue Standard ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden, das ist Klimaanpassung, sondern dass man sagt, wie, das machen wir doch schon seit 15 Jahren so. Das ist doch keine Klimaanpassung, das machen wir schon immer so. Das wäre schön, wenn man das so sagt und wenn das auch finanziell so ist, dass man da nicht mal guckt um zusätzliche Mittel, sondern dass das natürlich, das wünscht sich aber jedes Referat in der Verwaltung, dass man finanziell gut ausgestattet ist. Klar, was würde man sich noch wünschen? Ja, ich glaube, das ist Klimabildung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass wir das weiter voranbringen, also dass man das nicht vernachlässigt und einfach sagt, also wir sagen jetzt, das ist ein Thema, ist in den Köpfen angekommen und verleitet vielleicht ein bisschen so sozusagen einen Haken dran zu machen und zu sagen, das brauchen wir nicht mehr, das ist jetzt irgendwie im Bewusstsein. Das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das braucht einfach weiter, dass man junge Leute irgendwie erklärt, was ist der Klimawandel, wie wird er verursacht. Warum müssen wir uns anpassen? Wie können wir uns anpassen? Ganz ohne irgendwie Sorgen oder Angst zu machen, sondern einfach zu sagen, man kann sich auch an die Folgen, an viele jedenfalls, weitgehend anpassen. Und dass man das sozusagen ja, nicht komplett vergisst, sondern auch einfach dran denkt, das muss, um das ein Thema weiter in den Köpfen zu behalten, müssen wir auch weiter aktiv bleiben. Also das ist kein Selbstläufer. So, das sind so das, wo wir, glaube ich, in 20 Jahren stehen sollten.
Okay, super. Danke euch. Wir haben ja heute sehr viel über dieses Thema gelernt und ich hoffe auch, die ZuhörerInnen konnten sehr viel über das Thema Klimaanpassung lernen. Und ich würde mich gerne nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute dabei wart.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und das Interesse an der Klimaanpassung in Bremen. Und ja, dann auf Wiederhören und alles Gute.
Ja, tschüss.
Danke fürs Zuhören an alle HörerInnen. Und beim nächsten Mal übernimmt dann das Europe Direct Hamburg das Ruder. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit an Bord seid.
Das war Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.